wo ihr Gläubigen, die versammelten Gläubigen, wo ihr, die ihr an Allah glaubt und all seine Propheten, wo ihr, die ihr euch versammelt habt, um Allahs Willen, in seinem Namen, in einem seiner Häuser. Fürchtet Allah und gehorcht ihm, denn wahrlich Allah ist mit denjenigen, die gottesfürchtig sind, die ihr Bestes tun. Und Allah, subhanahu wa ta'ala, gepriesen ist er und erhaben. Er sagt in seiner letzten Offenbarung, im Heiligen Koran herabgesandt, auf den Besten seiner Geschöpfe, den Stolz des Universums, seinen Liebling und Geliebten, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Wahrlich, das Gebet ist den Gläubigen zu festgesetzten Zeiten vorgeschrieben. Und dieser Vers, diese Ayat al-Karim, dieser edle Vers aus dem Heiligen Koran, findet sich in sehr vielen christlichen Moscheen über dem Eingang oder auch über dem Mihrab, um uns daran zu erinnern, uns die Muslime, dass es unsere Pflicht ist, Allah zu festen Zeiten anzubeten, uns an die Gebetszeiten zu halten. Mit anderen Worten. Und es gibt eine ganze Wissenschaft, und früher war es sogar ein spezieller Beruf, sich mit den Gebetszeiten zu beschäftigen. Es gab Leute, das war deren Spezialität, festzustellen, wann Gebetszeit beginnt und natürlich auch, wann sie endet, weil dann meist die nächste Gebetszeit beginnt. Weil Allah die Gebetszeiten mit dem Tagesablauf und mit astronomischen Gegebenheiten verknüpft hat. Und darin, in dem Befehl Allahs, und dem Gehorsam gegenüber diesem Befehl Allahs liegt großer Segen. Und früher gehört es zur Ausbildung eines jeden Imams, zu lernen, wie die Gebetszeiten zu bestimmen sind. Und natürlich der Muazzin musste das auch wissen. Und es ging bei dieser Wissenschaft natürlich nicht nur um die Gebetszeiten, sondern es ging auch um die Bestimmung von Monaten und Festtagen und dergleichen mehr. Diese Leute nannte man Mawaqit, also die Zeithalter. Deren Aufgabe war es, für die Einhaltung der Zeiten zu sorgen. Mit dem Einzug der verschiedenen Technologien und der immer weiteren Entfernung der Menschen von der Natur und von den Gegebenheiten, die uns umgeben, ist dieses Wissen immer mehr in Vergessenheit geraten. Es gibt heute Druckereien, die drucken Gebetskalender, und es gibt Computerprogramme, die rechnen dir das aus, wann die Gebetszeit ist. Jeder hat ein anderes Programm und jeder seine eigene Gebetszeit. Und es ist alles individuell. Jeder richtet sich, wonach er möchte, und jeder kommt und geht, wann er will. Aber eigentlich ist es eine Verantwortung der Gemeinschaft, die Zeiten festzulegen. Sowohl für die Monate und die Feiertage, als auch die Gebetszeiten, und sich dann auch daran zu halten. Denn Allah sagt nicht umsonst, wahrlich, das Gebet ist euch zu festgesetzten Zeiten vorgeschrieben. Und das Gebet, das Pflichtgebet, ist nach der Schahada die erste Säule unseres Glaubens. Darauf ruht unser Glaube, auf der Verrichtung des Gebets. Und das Erste, wonach der Mensch gefragt werden wird, am jüngsten Tage, wenn er vor Allah steht, ist das Gebet. Hast du deine Gebete verrichtet? Und hast du sie zur Zeit verrichtet? Wir müssen uns vorsehen, dass wir nicht in eine absolute Beliebigkeit verfallen. Vor allen Dingen, wenn es um das gemeinschaftliche Gebet geht. Und das Wichtigste aller gemeinschaftlichen Gebete, jedenfalls für diejenigen, für die es Pflicht ist, ist das Freitagsgebet. Das heißt, wir müssen eine Zeit festlegen als Gemeinschaft und uns an diese Zeit halten. Das ist eine von Allah bestimmte Aufgabe für jede Gemeinde und jede Gemeinschaft. Und wenn wir sagen, wir richten uns nach diesem oder jenem Kalender, oder wir sagen, gut, es gibt bestimmte Umstände, aufgrund derer wir das Freitagsgebet nicht zur ersten Zeit machen, es gibt Schichtarbeiter, die nicht so früh können, oder die Kinder haben Schule und diejenigen, die mit ihren Kindern zum Jumma kommen möchten, können erst dann und dann kommen, dann kann man eine festgelegte Zeit auswählen und man kann sagen, gut, 14:45 oder 14:30 oder was auch immer. Aber eine absolute Beliebigkeit ist eigentlich nicht vorgesehen. Und das Freitagsgebet, es besteht nur aus 2 Rakat zur Mittagszeit anstelle der 4 Rakat, die das Mittagsgebet hat. Und deshalb sagen viele der Ulema, die Teilnahme an der Khutbah ist wajib. Weil 2 Rakat Allah in seiner Gnade diese 2 Rakat weggenommen hat und ersetzt hat durch die Ansprache, durch die Khutbah. Und deshalb ist auch während der Khutbah all das untersagt und zu unterlassen, was man im Gebet unterlässt. Aufstehen und hin und her laufen, reden, essen, unnütze Bewegungen selbst, all diese Dinge sind während der Khutbah verboten. Der Prophet, a.s., er hat es ganz deutlich gemacht, indem er sagte, und wer zu der Zeit, wo der Imam auf dem Mimbar steht, das heißt, wo er die Predigt hält, wir haben nicht immer einen Mimbar, Mimbar ist eigentlich jeder erhöhte Ort, also ich stehe auf dem Teppich hier, ganz leicht erhöht über dem Boden, aber in dem Moment, wo der Imam auf dem Mimbar steht, wer da zu seinem Nachbarn nur Sch sagt, sei still, der hat schon keinen Jumma mehr. Dessen Jumma ist sozusagen schon hinfällig. Bei den Marokkanern ist das eine Tradition, vor jedem Jumma dieses Hadith laut zu lesen. Das ist in der Version von Imam Malik im Muwatta. Aber dieses Hadith kommt auch in anderen Sammlungen vor. Und wichtig ist, dass man sich die Bedeutung merkt und sich daran erinnert, in der Zeit, wo man hier sitzt und der Khutbah lauscht oder auch nicht, aber auf jeden Fall physisch anwesend ist, in dieser Zeit befindet man sich praktisch im Gebet. Und man soll nichts tun, was man im Gebet nicht tun soll in dieser Situation. Das heißt, man soll möglichst still sein und sich nicht bewegen, nicht rein und rauslaufen, außer man verliert sein Wudu. Das ist auch im Gebet so. Wenn man im Gebet sein Wudu verliert, dann unterbricht man auch sein Gebet und geht raus und macht neu Wudu. Aber diese Dinge einzuhalten, sind ein Bestandteil von dem, was man Wara' nennt. Allahs Gebote genau nehmen, ernst nehmen, was Allah einem auferlegt hat, an Geboten und Verboten und an Empfehlungen. Und das Gebet, hat der Prophet a.s.w. gesagt, ist die Himmelsreise des Gläubigen. Mi'raj al-Mu'min. Das ist die Stellung des Gebets. Jedes Gebet sollte für uns wie eine Himmelsreise sein. Eine Reise in die göttliche Gegenwart. Das ist das hohe und hehre Ziel, von dem ich und vermutlich die meisten von euch recht weit entfernt. Aber das ist das Ziel. Wenn wir beten, wenn wir sagen Allahu Akbar, dann verabschieden wir uns von der irdischen Welt und begeben uns auf eine Reise zum Herrn der Macht, zu Allah dem Allmächtigen, in seine Gegenwart. Wir stehen vor ihm. Denn unsere Gebetsrichtung ist ja nur ein Beispiel, ein Symbol. Wenn wir uns der Qibla, der Kaaba, zuwenden, dann wenden wir uns physisch diesem Ort zu. Aber in der eigentlichen Bedeutung wenden wir uns Allah zu. Wir wenden uns zu Allah. Und die Bewegung des Takbir, wenn wir die Hände heben und in den meisten Rechtsschulen jedenfalls die Hände übereinander legen, anschließend. Das bedeutet, wir sagen, Allah ist größer als alles andere, als alles Existierende, was er ja erschaffen hat. Und wir sammeln uns in dieser Position in seiner Gegenwart. Wir stehen vor Allah. Und dann rezitieren wir, was er uns befohlen hat, auf der Zunge seines geliebten Propheten a.s. befohlen hat, zu rezitieren. Und wir beginnen mit dem Hamd, mit dem Lobpreis Allahs. Und das ganze Gebet ist Dank und Lobpreis für Allah. Ein Ausdruck unserer Dankbarkeit für alles, was er uns gegeben hat, dafür, dass er uns erschaffen hat, dafür, dass er uns unendlich viele Dinge gegeben hat und uns Glauben geschenkt hat. Und in dem Moment, wo es uns gelingt, im Gebet einmal nicht an die Dunya zu denken, sendet Allah Frieden in unsere Herzen und nimmt von uns unsere Fehler, unsere Sünden, unsere Unzulänglichkeiten weg. Denn das Gebet, jedes Gebet, ist ein Mittel, Allah näher zu kommen und sich von seinen Fehlern zu entfernen. Einer der Mascheche in Damaskus erzählte die Geschichte vom Propheten a.s., ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, von dem Propheten a.s., der mit seinen Gefährten zusammensaß und sagte, gibt es irgendeinen unter euch, dem es gelingt, 2 Rakat zu beten, ohne an die Dunya zu denken, ohne sich gedanklich mit dieser irdischen Welt zu beschäftigen. Und die Sahaba schwiegen. Und er fragte nochmal. Und die Sahaba sind die Besten nach den Propheten. Die besten Menschen in dieser Umma sind die Sahaba, radiallahu anhu ajma'in. Möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Und sie schwiegen und senkten ihre Köpfe. Und er fragte nochmal, man weiß ja nicht, schwiegen sie aus Bescheidenheit oder schwiegen sie aus Betroffenheit? Und er fragte nochmal und sie schwiegen wieder. Und als er, sallallahu alaihi wasallam, das dritte Mal fragte, da meldete sich Sidna Ali, karamallahu alaihi, sein Neffe und Schwiegersohn, der vierte rechtgeleitete Khalid. Er meldete sich und sagte, ich, ja Rasul. Der Prophet sagte, jedem, der das gelingt, dem wird der Lohn eines Berges zuteil. Entweder eines grünen oder eines gelben Berges. Bete diese zwei Rakat. Wir wollen sehen, ob es dir gelingt. Und Sidna Ali betete zwei Rakat. Und nachdem er Assalamu alaikum wa rahmatullahi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi gesagt hatte, das Gebet beendet hatte, fragte der Prophet, ist es dir gelungen, nicht an die Dunya zu denken? Ja. Schaut. Nicht, dass ich wüsste, dass ich an diese Welt gedacht hätte, sagt er. Hast du auch nicht daran gedacht, welchen dieser beiden Berge du wählen würdest? Er sagte, doch, du hast die Wahrheit gesprochen, Rasulullah. Es ist mir auch nicht möglich gewesen. Das ist unser Zustand, unsere Schwäche, die Schwäche des Menschen. Trotzdem dürfen wir nicht aufgeben. Weil selbst eine Sajda, die wir in vollkommener Hingabe machen, oder eine Fatiha, die wir in vollkommener Bewusstheit lesen, sind mehr wert als die ganze Welt und was in ihr ist. Möge Allah es uns leicht machen, seine Gebote zu befolgen und uns Nähe schenken und uns Dankbarkeit und Lobpreis ihm entgegenbringen lassen, so wie es ihm gebührt, in dem Maße, wie wir dazu in der Lage sind. Und Allah weiß, was in unserem Herzen ist, und er kennt unsere Schwächen. Und er ist kein Tyrann. Er ist entweder gerecht oder Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist seine stärkere Eigenschaft. Stärker, überwiegt seine Gerechtigkeit. Sonst hätten wir keine Chance. Gerecht, Gerechtigkeit oder Barmherzigkeit. Und wir hoffen immer auf seine Barmherzigkeit. Und aus Barmherzigkeit heraus hat er uns seinen geliebten Propheten gesandt, als Barmherzigkeit für alle Welten. Rahmatan lil alamin. Und wenn wir die Absicht haben, ihm zu folgen und denen zu folgen, die ihm folgen, dann ist der Erfolg und das Gelingen von Allah. Möge Allah unsere Absichten reinmachen, aufrichtig machen für ihn. Allah inna ahsana al-kalam wa ablagha nidam kalam Allahi al-malik al-aziz al-alam.